Es gab nach dem Krieg halt Unmengen von Stahlhelmen, die die Soldaten weggeworfen haben, als sie sich ergeben haben oder die gefallen waren oder die noch auf den Schlachtfeldern rumlagen. Und die haben sich die Menschen damals genommen, haben dann eine Art Tülle dran geschweißt oder dran genietet, haben bei einem deutschen Helm dann auch die Luftlöcher und die Aufnahmelöcher für das Innenfutter, sagen wir mal, verschließen müssen. Und dann hat man diese Helme halt dazu verwendet, um die Jauchegrube leer zu schöpfen, um dann diese Jauche wiederum mit diesem Helm oder diesem umgebauten Helm als Schöpfer jetzt in ein Fass zu schöpfen. Mit diesem Fass fuhr man dann aufs Feld und verteilte die Jauche praktisch als Dünger auf dem Acker.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. Dort ist aktuell und noch bis zum 27. Oktober 2024 die Sonderausstellung Ausrangiert – Vergessene Alltagsgegenstände und ihre Geschichten zu sehen. Über zwei besondere Objekte dieser Ausstellung spreche ich in dieser Folge mit Markus Berberich vom Freilichtmuseum Ruscheider Hof in Konz, einem Nachbarort von Trier. Es geht dabei darum, wie Militär und ähnliches Material in der unmittelbaren Nachkriegszeit für improvisierte Alltagsgegenstände genutzt wurde und wie sich dies über die Jahre, insbesondere während den 1950ern und dem wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands, änderte. Dies jedoch im vergleichsweise armen Moseland dann doch eher langsam. Falls ihr aus eurer Familie zum Beispiel noch solche Umnutzungen von Kriegsgerät kennt, wie wir das im Gespräch darstellen, würde ich mich über eure Informationen sehr freuen und das auch dann gerne an das Stadtmuseum Trier und den Ruscheider Hof weitergeben. Ich freue mich ebenso über eure Kommentare zum Podcast, über am besten 5 Sterne auf den einschlägigen Plattformen und auch eure Unterstützungen auf PayPal und Steady. Herr Berberich schildert zuerst einmal als neuer Gast seinen Weg zur Beschäftigung mit dem Alltag in Notzeiten, bevor wir uns dann genauer anschauen, für was so ein deutscher Wehrmachtshelm nach dem Krieg alles gut sein konnte. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem August 2024.
Ja, mein Name ist Markus Berberich. Ich arbeite als Sammlungsleiter im Freilichtmuseum Ruscheider Hof. Ich habe das schon während des Studiums gemacht, weil mir das Studium an sich zu trocken und zu langweilig war. Der Ruscheider Hof ist ein Freilichtmuseum. Das heißt, wir hauptsächlich bauen wir Häuser, die eben an Ort und Stelle nicht mehr erhalten werden können oder man sie nicht mehr erhalten möchte, bei uns wieder auf. Wir sind kein klassisches Freilichtmuseum. Wie der Name schon sagt, der Ruscheider Hof ist eine ehemalige Kloster, später staatliche Domäne, die hier in diesem Museum als Kernbau dient für verschiedene Ausstellungen zu bestimmten Themen, das heißt zu Weinbau, zu was weiß ich was allem. Aber das Besondere ist, wir haben auch zwei große Ladengassen, wo man also schlendern kann, wie in einer Innenstadt. Und ich sage immer, die schönsten Läden aus Trier sind ja ein Konz im Museum, weil wir haben natürlich eine Menge Läden aus Trier, die die Leute nicht mehr betreiben konnten, wollten, eben hier im Museum übernommen. Ja, vom Programm des Freilichtmuseums ist es auch so, da wird ja immer jünger. Früher hat man sich also mit Gebäuden aus dem 18., 19. und früher beschäftigt. Heute ist die ganze Bandbreite der, ja, sage ich mal in Anführungsstrichen, moderneren Bauten Ziel mancher Freilichtmuseum, auch unseres. Wir haben zum Beispiel eine Arbeitsdienstbaracke und wir haben eine Nissenhütte, also eine Art Notunterkunft, wo Menschen eben, sagen wir mal, vornehmlich natürlich in der britischen Besatzungszone drin gelebt haben, bis man halt wieder einen, sagen wir mal, menschenwürdigen Bau für diese Leute hatte. privat sammle ich ja Mode, Gegenstände, Uniformen so aus der Zeit von, naja, sagen wir mal 1930 bis 1949. Und da ist natürlich auch die Zeit dabei, die sehr spannend ist, eben die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man halt dann doch, sagen wir mal, sehr stark mit allen möglichen Dingen improvisiert hat.
Sie haben eben schon den Zeitraum Ihrer Sammelleidenschaft erwähnt. Wir zoomen heute nochmal in einen kleineren Zeitabschnitt rein. Wir schauen uns an die Notzeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der Region Trier. Können Sie vorher kurz die Erfahrungen in und um Trier zum Ende des Zweiten Weltkriegs schildern, sodass wir verstehen, wo diese Notzeit überhaupt herkommt?
Also spätestens ab September 1944 stehen die amerikanischen Truppen ja an der Reichsgrenze, also ganz Luxemburg ist befreit. Trier hat schon ab diesem Zeitpunkt zum Teil unter Beschuss mit Artillerie zu leiden. Also jetzt denken wir mal nicht auch an die Bombenangriffe, die Trier erlebt hat. Der schwerste war ja dann im Dezember 1944 auch. Trier wird dann im März 1945 von den amerikanischen Truppen besetzt, eingenommen und dann im August an die französische Armee übergeben, weil ja mit Verträgen eben Frankreich zu den Siegermächten zählt und eben eine eigene Besatzungszone zugesprochen bekommt. Diese eigene Besatzungszone, ja, sagen wir mal, es sind grob gesagt die heutigen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ja, ich meine, natürlich ist der Wechsel von den Amerikanern zu den Franzosen natürlich mit vielfältigen Einschnitten für die Bevölkerung hier zu sehen, weil, ich sag mal so, die Deutschen hatten Frankreich besetzt, 40 bis 44, das Land regelrecht ausgeplündert wirtschaftlich und dasselbe. Ja, jetzt kann man nicht direkt sagen, aus einem Revanche-Gedanken machen die Franzosen auch. Tatsache ist einfach, dass Frankreich, obwohl es zu den Siegermächten zählt, eine Nation war, die ausgeblutet und arm war. Und die konnten halt nicht wie die Amerikaner eben die Zivilbevölkerung in dem Maße versorgen, wie es halt die Amerikaner noch konnten. Also meine Mutter wohnte damals in Dietz, das war genau die Grenze zur Dietz an der Lahn, zur amerikanischen Besatzungszone, sprich Hessen, sprich Limburg. Und sie sagt, ja, als die Amerikaner kamen, ging es uns gut, aber als die Franzosen kamen, die hatten ja selber nichts, da gab es eben nur noch Maismehl.
Es gibt ja das Bild des amerikanischen Soldaten, der die befreiten Kinder mit Schokolade füttert. Da hatten Sie in einem Vorgespräch mal erwähnt, das ist jetzt auch nicht unbedingt so der Standard gewesen. Also wie war so die Versorgungssituation in den verschiedenen Besatzungszonen und wie ging es den Leuten im Alltag?
Ja gut, also das Kartensystem hat weiter gegolten, wobei es dann komischerweise nach dem Krieg natürlich aufgrund der vollkommen zerstörten Infrastruktur, und da muss man natürlich sagen, wie ging es den Leuten, kann man vielleicht nicht sagen, in den einzelnen Besatzungszonen. Es kam immer darauf an, den Leuten auf dem Land, die sich zum Teil selbst versorgen konnten, die auch zum Teil die Abgaben natürlich umgehen konnten, sage ich jetzt mal sehr salopp, denen ging es natürlich besser, den Leuten in den Großstädten ging es natürlich schlecht, weil vor allen Dingen, wenn Lebensmittel vorhanden waren oder Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln oder Getreide, dann war ja oft die Schwierigkeit, wie kommt das dahin? Es gab kein Benzin, es gab keinen zivilen Transportverkehr wie heute. Die Eisenbahnlinien waren zerstört, sämtliche Bahnlinien in dem Trierer Raum, zum Beispiel die Strecke Richtung Köln, war zerstört, die Strecke Richtung Koblenz durch Bombardierung der Brücken, zum Beispiel Pfalzel, Wulai, Ediger, Eller, war zerstört. Also wo sollten die Sachen herkommen? Das heißt also, es ging den Leuten unterschiedlich schlecht. Natürlich, es ist immer wieder ein Bild, dass der amerikanische Soldat halt A, besonders kinderlieb war und natürlich den Kindern Schokolade zugesteckt hat und die Kinder eigentlich zum ersten Mal in ihrem Leben sowas wie Schokolade oder Kaugummi überhaupt kennengelernt haben. Aber das war jetzt nicht immer die Regel. Es gibt da auch Ausnahmen, dass amerikanische Soldaten natürlich völlig, sag ich mal, verbittert waren oder schockiert waren. Das Verhalten der US-Truppen ändert sich ja gravierend mit dem Moment, wo sie die Konzentrationslager befreien, wo sie eigentlich immer noch bis dato gedacht haben, naja gut, Deutschland ist trotz des Nationalsozialismus noch eine, sagen wir mal, zivilisierte Nation. Und wenn man dann diese Leichenberge zum Beispiel in Dachau, ja, wenn Sie die Fotos von Lee Miller anschauen, ja, sehen, das hat sich natürlich gravierend in das Gedächtnis einiger amerikanischer Soldaten eingegraben. Und da haben die natürlich auch die Zivilbevölkerung draus das spüren lassen, sage ich mal.
Man hatte wenig, aber eines hatte man viel, nämlich übergebliebenes Militärmaterial. Und daraus hat man sich dann Alltagsgegenstände gebastelt. Darum soll es in diesem Gespräch heute auch gehen. Wir haben uns zwei Beispiele genommen. Wir fangen mit dem ersten an. Das ist ein Jaucheschöpfer. Was können Sie uns dazu erzählen?
Ja gut, erstmal muss man ja erklären, was Jauche ist. Jauche ist also die flüssige Hinterlassenschaft von Tieren, sagen wir mal in der Regel von Kühen. Man säubert den Stall und es läuft die Jauche in die Jauchegrube ab. Nicht jeder hatte eine Jauchepumpe. Das heißt, man musste diese Jauchegrube von Zeit zu Zeit mit einem Gefäß leer machen. Diese Gefäße waren in der Regel halt Eimer, die an einem langen Stiel waren. So, jetzt hatte man keinen Eimer mehr, aber es gab nach dem Krieg halt Unmengen von Stahlhelmen, die die Soldaten weggeworfen haben, als sie sich ergeben haben oder die gefallen waren oder die noch auf den Schlachtfeldern rumlagen. Und die haben sich die Menschen damals genommen, haben dann eine Art Tülle dran geschweißt oder dran genietet, haben bei einem deutschen Helm dann auch die Luftlöcher und die Aufnahmelöcher für das Innenfutter, sagen wir mal, verschließen müssen. Und dann hat man diese Helme halt dazu verwendet, um die Jauchegrube leer zu schöpfen, um dann diese Jauche wiederum mit diesem Helm oder diesem umgebauten Helm als Schöpfer jetzt in ein Fass zu schöpfen. Mit diesem Fass fuhr man dann aufs Feld und verteilte die Jauche praktisch als Dünger auf dem Acker.
Wie viele Beispiele von solchen Verwendungszwecken haben Sie denn? Also ist das Objekt, das Sie auch in dem Museum haben, ein Einzelstück oder ist das mehrfach vorgekommen?
Das ist ganz häufig vorgekommen. Also ist natürlich spannend, dass man meistens deutsche Stahlhelme findet. Aber ich habe auch zum Beispiel einen amerikanischen Stahlhelm, wobei das natürlich viel einfacher war. Der amerikanische Stahlhelm war zweiteilig. Das heißt, der Innenhelm mit dem Futter war ein laminierter Helm, den man einfach in diese Stahlkalotte hineingesteckt hat. Wenn man jetzt den Innenhelm rausnahm, dann hatte man eine Stahlkalotte, die die Amerikaner auch als Waschbecken, als Hammer und was weiß ich was alles verwendet haben oder sogar als Kochtopf. Und da musste man keine Löcher zumachen. Aber natürlich waren deutsche Helme aufgrund der Situation des Krieges, dass sich ja sehr viele deutsche Soldaten auch nachher ergeben haben, übrigens in solchen Mengen, dass die Amerikaner gar nicht anders konnten, als diese Rheinwiesenlager zu errichten, weil sie gar nicht mit einer solchen Masse von Leuten gerechnet haben. Gut, aber, und dann, wie gesagt, dann hat man diese Helme halt genommen. Das ist eigentlich, ja, ein recht häufiger Gegenstand. Also in meiner Sammlerkarriere habe ich ungefähr 10 bis 15 Stück von diesen Helmen bekommen und gehabt.
Das heißt, man hat sich da gegenseitig abgeguckt gesehen, der Bauer vom Bauernhof nebenan hatte das gemacht und dachte sich, ah ja gut, das ist eine gute Idee, das mache ich auch.
So ungefähr, ja. Man hat ja natürlich aus allem, was da rumlag und man konnte es brauchen und verwerten, eben Gebrauchsgegenstände hergestellt. Also es gibt da ja jetzt zwei Richtungen, praktisch einmal die, die auf ja, privater Initiative für den Eigenbedarf waren, aber es gibt natürlich auch schon kleine Produktionen, zum Beispiel Munitionsteile, die man zu Tassen, zu Bechern, zu Kannen, also zum Beispiel deutsche Gasmaskenbüchsen, in Kleinserie emailliert und dann auch verkauft hat oder getauscht hat auf dem schwarzen Markt. Denn man muss ja sagen, vor der Währungsreform galt ja bis 1948 die alte Reichsmark weiter, die aber letztendlich ja nichts wert war. Man hatte Geld, aber man konnte nichts dafür kaufen. Ja, also deswegen sagt man ja immer, eine Währung nach dem Krieg war eine Ami-Zigarette. Ja, also eine amerikanische Zigarette war natürlich Gold wert, sage ich mal. Und das konnte man dann, also wenn man dann eine kleine Serie was gemacht hatte oder hergestellt hatte in irgendeinem Emaillierbetrieb, konnte man das halt dann verkaufen oder gegen andere Sachen tauschen und die wiederum gegen andere Sachen tauschen auf dem schwarzen Markt.
Gibt es auch Beispiele, wie eine solche Behelfsherstellung zu einem offiziellen, zu einem richtigen Geschäft wurde?
Ja, natürlich, es gibt relativ schnell auch, sagen wir mal, Firmengründungen, die dann in der Wirtschaftswunderzeit zu einem Weltimperium wurden, wenn Sie da jetzt auf Herrn Grundig anspielen wollen. Ja, also Herr Grundig fing an, indem er, man muss vielleicht anders anfangen, man musste also Waffen, das war selbstredend, aber auch Ferngläser und Radios bei dem Military Government oder bei dem örtlichen Behörde halt abging. So, jetzt gab es keine Radios mehr, es gab aber relativ schnell natürlich auch schon wieder den ersten Sendebetrieb. So, was macht man da? Herr Grundig und auch zum Beispiel Herr Knechte, das ist ein Radiomann aus Konz, sind hingegangen und haben aus zahllosen liegen gebliebenen Wehrmachtsfahrzeugen Funkgeräteröhren ausgebaut und haben dann eben daraus die ersten primitiven Radios gebaut. Und Herr Grundig hat dann noch eine viel cleverere Idee gehabt. Er hatte nämlich den Radiobausatz Heinzelmann entworfen. Das heißt, das Herstellen und Verkaufen von Radios war verboten, aber nicht das Herstellen und Verkaufen von Bausätzen. Das heißt, man konnte sich zunächst einmal einen Bausatz bei Grundig kaufen, der nur das Gehäuse beinhaltete, ohne die Röhren. Und dann anschließend am zweiten Schritt konnte man bei ihm die Röhren kaufen. Und aus diesen einfachen Anfängen ist dann eben in den 50er und 60er Jahren praktisch ein weltumfassendes Imperium. Also Grundig ist ja immer noch ein Begriff, obwohl der Name ja heute, glaube ich, von einer anderen Firma gekauft wurde. Also wenn Sie Leute so, die in der Wirtschaftswunderzeit groß wurden, nach Fernsehen und Radios fragen, dann werden die ihn meistens Grundig nennen, ja.
Und da gibt es nicht nur den großen Grundig, sondern Sie hatten auch gemeint, es gibt auch etwas, was in der Trierer Gegend als kleines Unternehmen, als kleine Bausätze hergestellt wird.
Ja gut, ich hatte mal das Glück, also ich lernte einen Herrn Quiring kennen aus Wasserich, dessen Vater hatte eine Schreinerei und ich habe diese Schreinerei dann halt geräumt und Teile hier ins Museum übertragen und er brachte mir dann ein Radio. Es war ein einfaches Gehäuse aus Sperrholz, das ist auch im Moment in der Ausstellung Simeonstift zu sehen. Es war ein Bezug vor dem Lautsprecher, das war so ein, naja, Stoffbezug für ein Sofa oder was weiß ich was oder eine Übergardine. Ich denke eher, es war so dickerer Stoff für ein Sofa. Und dann sagt er, ja, mein Vater hat zusammen mit Radio Knechtel und diese Firma habe ich dann auch noch in verschiedenen Anzeigen. Es gab ja früher immer so Feste und dann gab es immer so zum Konzer Heimat und Weinfest zum Beispiel so ein Heftchen aus den 50er Jahren. Da war dann das Programm gedruckt, aber man hat ja das Heftchen, wie man das heute auch noch macht, mit Werbung finanziert. Und da war in der Tat eine Werbung der Firma Radio Knechtel Konz drin. Und mit diesem Knechtel hatte sich der Quiring zusammengetan. Der Knechtel baute also die Technik und der Quiring baute das Holz. Das heißt, er baute das Gehäuse, aber auch, ist auch schön im Siemensschiff zu sehen, das Gerüst einer Antenne aus Holz, wo dann der Herr Knechtel halt hinging und das mit blankem Kupferdraht umwickelt hat und dann eben daraus eine Antenne herstellte.
Jetzt frage ich mich aber, die Amerikaner hatten ja die Radios verboten. Die hätten doch genauso gut auch sagen können, dass solche Bausätze verboten sind, wo man sich Radios selber bastelt. Also war das dann irgendwie dann doch so gewollt, dass man jetzt es nicht mehr ganz so ernst nahm, dass dann in Deutschland doch wieder Radios verbreitet waren, aber eben halt halbwegs selbst gebastelte?
Naja, sagen wir mal, das Verbot der Amerikaner war ja unmittelbar nach dem Krieg. Es ändert sich ja relativ schnell das Verhalten der Besatzungsmacht gegenüber den Deutschen. Sie wissen, dass die Entnazifizierung nicht so krass durchgeführt wurde, je nach Besatzungszone. Und man weiß auch, ich weiß jetzt gar nicht das genaue Datum des Ausspruches von Herrn Churchill mit dem eisernen Vorhang, aber es steht eine relativ schnell Spannung zwischen den Alliierten, gerade zwischen den westlichen und den östlichen Alliierten auf. Ja, und die westlichen Alliierten haben natürlich Angst, dass Stalin jetzt seinen Machtbereich immer weiter gegen Westen ausdehnt. Und deswegen werden ja relativ schnell aus ehemaligen Besiegten und ehemaligen Gegner so langsam zumindest jetzt nicht direkt Verbündete, das kommt erst viel später, aber doch zumindest Menschen, die man in das eigene politische Machtkalkül mit einbezieht. Und ich denke, als sehr gründig mit diesen Teilbausätzen anfing, hat er ja relativ schnell auch den Heinzelmann schon mit Röhren verkaufen können. Und da kommt auch relativ schnell schon der Punkt, dass man sagt, ja, wie will ich denn die Deutschen zu einem demokratischen Volk erziehen, wenn ich keine Medien habe, ja? Und dann hat man natürlich relativ schnell gesehen, dass Umerziehung nur über Gründungen von Zeitungen, über das Bereinigen und Verbessern öffentlicher Bibliotheken und natürlich über das Neugründen von Radiostationen funktioniert. Und wenn ich die Radiostationen neu gründe, dann muss ich ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, zu empfangen. Das war natürlich in der französischen Zone alles ein bisschen später. Das war ja schon nach dem Ersten Weltkrieg so, wenn sie 1923 als Stichdatum des Beginns des Rundfunks in Deutschland sehen, dann müssen Sie sagen, dass das hier in Rheinland-Pfalz oder sagen wir mal im damaligen Rheinland, ja, was jetzt offiziell zu Preußen zählte, eben erst einige Jahre später, weil Franzosen eben das nicht genehmigt haben. Was nach dem Zweiten Weltkrieg auch, hier war das auch alles etwas zeitversetzt.
Sie haben eben mit einigen Schlagworten schon darauf hingewiesen, dass diese Notzeit mit bestimmten Ereignissen enden wird. Sie sagten was von Währungsreform und Wirtschaftswunder. Kann man jetzt nachvollziehen, ob diese Notbehelfe, ob die langsam sich ausschlichen oder sind Dinge wie der Jaureschöpfer aus dem Stahlhelm und das kleine Radio aus dem Bausatz schlagartig aus dem Angebot und aus der Wirtschaft verschwunden?
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja das große Glück, dass wir ein Museum haben oder besitzen oder betreiben, sage ich mal, in einer fürchterlich armen Gegend. Also noch in den 60er Jahren war das ja hier Eifel, Hunsrück, Hochwald eine recht arme Gegend, muss man ganz klar sagen. Wir wollen jetzt mal Trier als Stadt ein bisschen rausnehmen, aber das Umland. Und unser erster Museumsleiter, der Robichon, der sich ja viel mit Architektur und so beschäftigt hat, der Eifel, der hat ja noch Häuser fotografiert mit Strohdächern in der Eifel in den 60er Jahren. So, und jetzt denken Sie mal darüber nach, dass eben auch die Gegenstände in den Häusern lange benutzt wurden, weil sich eben dieses Wirtschaftswunder ja in verschiedenen Gegenden Deutschlands, sagen wir mal, anders bemerkbar machte. Es fing ja damit an, dass zunächst einmal die amerikanische und britische Zone sich zur B-Zone zusammengeschlossen haben. Da ging es eigentlich am schnellsten. Irgendwann wurde aus der B-Zone dann die Tri-Zone, in dem eben dann die französische Zone noch dazu kam. Aber ich glaube, dass gerade hier in der Gegend bedingt natürlich jetzt, ich will es nicht den Franzosen in die Schuhe schieben. Also Sie müssen sich mal überlegen, die Eifel war, Wilhelm II. Sagte, das ist das Sibirien Preußens. Ja, also er sagte einen schönen Spruch, für Manöver hervorragend, für Jagden vorzüglich, zum Wohnen unmöglich. Denken Sie mal an schlechte Böden, an schlechte Witterungsverhältnisse. Und dass die Leute da natürlich so einen Jaucheschöpfer aus dem Stahlhelm noch lange verwendet haben, ist klar. Und nur deswegen haben sie sich ja dann zum Teil auch bis heute aufgehoben. Also hier war in den 60er Jahren noch nicht so fürchterlich viel vom Wirtschaftswunder, sage ich mal, zu spüren.
Gibt es noch andere Gegenstände, die wir jetzt nicht in Tiefe besprechen können, auf die Sie aber auch noch hinweisen wollen, die uns zeigen, wie man sich in der Not beholfen hat, wie man aus alten Alltagsgegenständen mit ein bisschen Idee einen neuen Zweck herauskitzeln konnte?
Also da gibt es alles Mögliche, wenn ich bedenke, was ich alles so mal. Ich habe das natürlich immer an Leute weitergegeben, wenn es jetzt mir privat war, die diese Sachen gezielt gesammelt haben. Ja, also den spannendste Teil war eigentlich ein durchgeschnittener Zusatztank eines amerikanischen Jagdbombers. Also um die Reichweite zu erhöhen, hat man dann bestimmte amerikanische Flugzeuge auch als Begleitjäger für die Bomber, für die Tagesangriffe auf die deutsche Rüstung eben mit Zusatztanks ausgerüstet. Diesen Zusatztank hat sich dann ein Kind an der Mosel in der Mitte durchgeschnitten und hatte dann zwei Hälften und aus der einen Hälfte hat es ein Boot gemacht. Und das Interessante ist, auf diesem Boot stand dann als Bootsname Sputnik drauf. Also genau. Ja, das Gegenteil dessen, was die Amerikaner, also da war ja ein Wettlauf, wer hat die erste funktionsfähige Sache im All, den Wettlauf haben ja die Russen 1957 mit dem Sputnik gewonnen, ja. Und dieses Teil hat das Kind halt dann zum Bootsfahren genommen. Oder wir hatten hier im Westwall gab es ja die ganzen Bunker, bevor die alle gesprengt wurden, die Leute sich natürlich alles Mögliche rausgenommen, was sie brauchen konnten. Zum Beispiel die klappbaren Betten. Das war also ein runder Rohrrahmen, der war bespannt mit einem Jutenetz oder auch mal mit einem Metallnetz, so wie sie heute so Betten, Sprungrahmen noch haben. Und die hat man dann schräg gestellt, mit einem Fuß versehen und dann zum Sandsieben verwendet. Also da gab es die tollsten Ideen. Man hat ja halt wirklich eine ungeheure, sagen wir mal, Erfindungsgabe auch an den Tag gelegt. Auch alte Kabel zum Beispiel, da hat man dann Taschen draus geflochten. Oder Munitionssäckchen. Also man muss dazu sagen, das Treibladungspulver in einer Kartusche, also ist das, was die Granate letztendlich im Geschütz antreibt, war nicht so reingeführt, sondern das befand sich in Säckchen. Diese Säckchen waren aus Viskose, die natürlich beim Abschuss mit verbrannte. Aus diesen kleinen Säckchen hat meine Großmutter zum Beispiel im Münchner Raum Teddybären hergestellt. Und diese Teddybären dann in München selbst, erzählte sie mir immer, auf dem Markt verkauft. Weil es auch kein Spielzeug gab. Das war ja nun eines der letzten Dinge, die man, sagen wir mal so, brauchte, weil das war ja ein Vergnügungsartikel in Anführungsstrichen, aber für Kinder halt ungeheuer wichtig, ja.
Unter anderem diesen Stahlhelm, der zum Jauchenschöpfer umgebaut wurde, haben Sie als Leihgabe an das Stadtmuseum Trier für die Ausrangiert-Ausstellung gegeben. Wie kam es gerade dazu, dass dieser Artikel ausgewählt wurde? War das Ihr Vorschlag? War das die Anfrage des Stadtmuseums? Warum war das ein Objekt, mit dem Sie zeigen wollten, so findet Alltag in Notzeiten statt?
Also wir haben schon mit dem Team, was die Ausstellung im Simeonsstift aufgebaut hat, im Vorfeld Gespräche geführt. Und wir haben so ein Brainstorming gemacht, was denn alles zur Ausstellung erzählt. Und mir war es schon wichtig, dass eben solche Dinge, die ja doch, sagen wir mal, im Gedächtnis der Leute heute völlig weg sind, mit aufgenommen werden. Erstens mal gibt es heute keine Stahlhelme mehr. Kein Mensch mal drunter vorstellen, weil sie alle Helme heute aus Kevlar oder so ähnlichem Material sind. Und zum anderen, ich merke das ja immer wieder bei den Jugendlichen heute. Wenn ich hier eine Vorführung mache im Freilichtmuseum mit ein paar unendlich oft gestopfter alter Wehrmachtsocken, die garantiert aus irgendeinem dieser Gefangenenlager stammen. Und die Kinder sagen, ja, warum hat er sich denn keine neue Socke gekauft? Warum hat er die x-mal geflickt? Und ich sage, es gab eben keine Socke zu kaufen. Ja, man kann sich doch beim, was weiß ich, beim Discounter eine Socke kaufen. Ich sage, ja, gab's aber nicht. Es gab kein Geld, gab keine Wolle, gab keine Socken. Und dann gucken die mich immer an, als ob ich irgendwie vom Mond käme. Also mir ist es schon wichtig, dass man den Menschen heute eigentlich auch mal durch die Blume zu verstehen gibt, wie gut es ihnen heute geht, dass bei entsprechender finanzieller Ausstattung ja alles erwerbbar ist, ja. Die Leute denken ja immer, es ist alles selbstverständlich vorhanden, ja. Und erst in der Corona-Zeit haben wir ja so mal so ein bisschen gemerkt, dass das alles eben nicht selbstverständlich ist, dass alles zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar ist.